Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Seien Sie ganz herzlich willkommen. Sie haben es gerade in den Nachrichten gehört. Cormac McCarthy ist gestorben. Der Erfinder des Spätwesterns, der große Pessimist und Stilist der US-amerikanischen Literatur. Wir werden seinen Büchern und seinem Leben nachgehen hier in der Lesart. Das machen wir in 15 Minuten etwa. Und gleich gehen wir in die Welt der Träume, der gezeichneten Träume mit dem Comicbuch. Der Frischkäse ist im ersten Stock von Yul Gordon. Beim neuen Comicbuch von Yul Gordon, da sieht man auf dem Umschlag eine Frau auf einem Bett sitzen, die ist so in groben Umrissen gezeichnet und sie guckt einen an mit so einem Ausdruck, ja, erschrocken, aufgescheucht, alarmiert. Vielleicht denkt diese Frau, was habe ich denn da wieder krudes Zeug geträumt? Das würde jedenfalls passen zu dem ganzen Buch, das heißt Der Frischkäse ist im ersten Stock, ein Buch von Yul Gordon und das Buch erzählt viele, viele Träume. Die Comicautorin ist jetzt in Hamburg für uns im Studio. Hallo nach Hamburg. Guten Tag, Frau Gordon.
Hallo.
Sie haben für dieses Buch über anderthalb Jahre lang immer wieder Träume aufgezeichnet. Und diese Frau auf dem Titelbild Ihres Traumbuches, ja, was strahlt die denn für Sie aus?
Ja, das ist eine Zeichnung aus einem Traum, in dem ich gerade umgezogen bin. Ich setze mich in meinem neuen Zimmer aufs Bett und denke, das ist jetzt also für ein paar Monate mein neues Zuhause. Plötzlich durchfährt mich ein Schreck. Ich habe gar keine Bilder an die Wand gehängt. Eigentlich macht man sowas doch. Und das ist eben das, was diese Frau gerade denkt. Sie denkt nicht, was sie Krudes geträumt hat. Und das drückt für mich ganz gut aus, was Träume auch so sind, dass sie eben irgendwelche Regeln verdrehen und etwas ganz anders darstellen, als es ist und dann aber doch wieder so eine Wahrheit da drin ist. Eben der vermeintliche Schock über diesen Fehler, dass ich keine Bilder an die Wand gehängt habe, das erzählt mir etwas darüber, dass ich vielleicht oft denke, dass ich Fehler mache, die vielleicht gar nicht so schlimm sind. Zum Beispiel könnte man das dazu denken.
Wie toll, dass Sie uns gleich in einen Traum mit hineingenommen haben. Habe ich jetzt gar nicht mit gerechnet für den Anfang. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil also viele werden dieses Probleme-Träumen ja kennen oder Problem ist es vielleicht auch gar nicht. Also bei mir ist es so, ich träume auch oft die verworrensten, detailreichsten Dinge, oft auch sehr beängstigendes Zeug. Wenn ich wach bin, daran erinnern will, ist das sofort wieder weg oder wenigstens nach einigen Minuten wieder weg. Deswegen die Frage, wie halten Sie denn Ihre Träume fest? Wie machen Sie das, dass die nicht sofort wieder verschwinden?
Also bei mir verschwinden die auch wieder schnell, aber ich habe so ein paar Techniken entwickelt, wie sie nicht ganz so schnell verschwinden. Also erstens ist es wichtig, dass das Bett direkt am Zeichentisch ist und dass dann auf dem Zeichentisch alles bereit liegt. Tisch, einfach nur Zettel und Stift. Und dann gibt es auch sowas, was ich vielleicht als sowas wieder ein weiches Erinnern oder weiches Denken bezeichnen würde. Also ich versuche eben direkt aus dem Halbschlaf, wenn ich merke, ich wache jetzt auf, dann zerre ich mich selbst aus dem Bett und prügel mich an den Zeichentisch.
Was für eine Selbstbeherrschung. Unglaublich.
Und versuche dann direkt einfach loszuzeichnen, was ich als erstes erinnern kann und dann eben während ich das zeichne, schon so vorsichtig an das Nächste zu denken und nicht so sehr an einer Zeichnung zu verharren oder an einem Gedanken, weil der sonst direkt die Erinnerung ja so überdeckt. Aha. Und was auch noch wichtig ist, ist, dass ich natürlich das meiste, schätze ich mal, vergesse. Und wenn ich merke, dass ich etwas vergesse, dem nicht so hinterher zu, also denken sozusagen, sondern dann zu denken, okay, das ist jetzt weg, lass es gehen, was ist denn noch da?
Ich musste dabei auch denken an einen Roman von einem US-amerikanischen Schriftsteller, Ayad Akta, der erzählt in seinem autobiografischen Roman Homeland Elegien, dass er sich eine Zeit lang mal immer vor dem Schlafengehen einen Stift an den Finger gebunden hat, damit er sofort, wenn er wach wird, seine Träume aufschreiben kann. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, so weit träumen Sie es nicht, aber Sie schlafen quasi am Zeichentisch, ja.
Ja, also ich kann seine Idee gut verstehen, dass, also ich habe das auch schon oft versucht, nicht den Stift an meine Hand zu binden, sondern einfach Zettel und Stift ins Bett zu legen. Wenn ich aber nicht aufstehe, dann schlafe ich einfach wieder ein. Dann gibt es irgendwelche interessanten Linienzeichnungen, aber auf jeden Fall keine Notizen.
Jetzt hat ja Ihr Frischkäsetraum dem Buch diesen sehr schönen Titel gegeben, der Frischkäse ist im ersten Stock. Könnten Sie mal versuchen, diesen Titeltraum sozusagen für uns so kurz zu skizzieren?
Ja, gerne. Also in dem Traum bin ich ganz eilig auf dem Weg zum Supermarkt am Anfang. Der macht in 2 Minuten zu. Ich eile hinein. Ich muss noch Auberginen, Gurken und Knäckebrot kaufen und Frischkäse. Der Frischkäse ist im ersten Stock. Während ich suche, wo der erste Stock ist, sehe ich, oh nein, es gibt Einkaufswagenpflicht. Ich habe keinen Einkaufswagen. Es ist nämlich während Corona. Dann laufe ich in den ersten Stock. Suche den Frischkäse, aber das gerät dann sofort aus dem Fokus. Da ist nämlich der Geschäftsführer des Supermarktes und bietet mir Kleiderspenden an. Er erzählt mir nämlich, dass er Kleiderspenden sammelt für Leute, die sie brauchen können. Ich nehme diese Kleiderspenden alle gerne und dann bietet er mir noch einen Badeanzug an. Nun ist er plötzlich Mr. Blackwell. Das ist einer der Staatsanwälte im Derek Chauvin-Prozess, also dem Prozess gegen den Polizisten, der George Floyds Tod zu verantworten hat, und erzählt mir, dass er diesen Badeanzug getragen hat, nachdem er nach seiner Transition zum ersten Mal im Schwimmbad war und eine Penisattrappe getragen hat. Also totaler Unsinn, alles.
Und ja, oder Traumlogik halt.
Ja, genau. Und dann danach bin ich wieder zu Hause und
das ist das war's. Der Frischkäsetraum. Also, weil Sie gerade sagen, totaler Unsinn. Sie sitzen dann schon auch da und also Sie denken offenbar, dass dann doch, was habe ich denn da wieder geträumt, wie ich es bei der Frau auf ihrem Titelbild vermutet habe, ja?
Stimmt, also da insofern passt diese Assoziation sicher auch. Ja, es amüsiert mich oft selbst, muss ich zugeben.
Es ist ja so, dass Träume in der Literatur schon oft eine Rolle gespielt haben bei ganz verschiedenen Schriftstellerinnen und Schriftstellern. Haben Sie da auch über den Gartenzaun geguckt bei anderen, um mal zu schauen, wie träumen andere und wie schreiben Sie darüber oder wie zeichnen Sie das auf?
Also es gibt auf jeden Fall traumbezogene Arbeiten, die mich inspiriert haben und die oder sehr beeindruckt haben. Zum Beispiel die kanadische Comiczeichnerin Julie Doucet, die hat in den 80ern ihre Träume zu Comics verarbeitet. Und das, also so die solche Zines hat mir mal mein Bruder mitgebracht, als ich Teenagerin war. Und das hat mich total beeindruckt.
Zines sind so Comic-Magazine, ne?
Ja, genau. Also so wie so keine Hardcover-Bücher, sondern so kleine Hefte. Mittlerweile gibt es das auch in Deutschland publiziert bei Reprodukt, diese Bücher. Sind sehr zu empfehlen. Und ja, das zum Beispiel hat mich inspiriert. Oder auch ja, die Filme von David Lynch, die haben ja auch oft so eine Traumlogik, die ich einfach sehr stark finde. Ja.
Bei Ihnen ist es auffällig, Sie haben schon 2 andere Bücher über Träume gemacht. Einmal Candy Colored Clown 2008 und 2019 das Buch, das heißt Und was habt ihr jetzt vor? Und jetzt spekuliere ich mal, die 2 Traumbücher, das hat Ihnen so gut gefallen, die Arbeit daran, dass Sie dachten, jetzt mache ich noch ein 3. Traumbuch, so ungefähr.
Ja, also das Träume erzählen ja oft eben auf ihre Art ihre Wahrheit und ich komme irgendwie immer wieder dahin zurück, dass ich mich gerne versuche daran zu erinnern und auch reich aus meinem Unterbewusstsein sozusagen schöpfe. Und was ich an Träumen auch toll finde, ist, dass sie einfach sind, was sie sind. Also da gibt's, die sind nicht eitel, die wollen nicht besonders schlau rüberkommen oder schön gezeichnet sein. Die sind einfach Träume.
Jetzt in Ihrem Buch, die Träume sind alle sorgfältig datiert über diese 20 Monate hinweg und es gibt jetzt aber keine Zusammenhänge oder Ordnungen mit den Träumen oder habe ich da was übersehen, nicht verstanden, was Sie vielleicht sehen in Ihren Träumen, was ja auch interessant wäre für die Frage, wie komponiert man so ein Buch?
Ja, also die Datierung ist erstmal einfach eine Ordnung für die Leserin und auch viele LeserInnen und auch für mich. Also während ich das mache, habe ich ja noch nicht eine also habe ich die Träume ja noch nicht sortiert, die fliegen auf meinem Schreibtisch rum und wenn ich die nicht durchnummeriere, 1.8.23.1, 1.8.23.2 und so weiter, dann gehe ich einfach verloren. Mhm. Und dann wäre es natürlich auch eine Möglichkeit hinterher, statt dieser Daten zum Beispiel den Träumen einfach Titel zu geben, damit die Leserin weiß, ah, jetzt kommt der nächste Traum. Das wäre vielleicht auch okay gewesen. Oft gibt es ja auch viele Wege, die nach Rom führen. ich finde diese Datierung, die ist so vielleicht auch vermeintlich ein bisschen neutraler, die passt mir irgendwie besser in dieses Konzept, dass ich eben ganz streng versuche, mich auch tatsächlich an meine Träume zu halten und dem nichts hinzufüge. Mhm. Eine Sache ist mir gerade noch eingefallen und jetzt wieder entfallen.
Wird im Traum wiederkehren. Ich wollte noch fragen, Sie haben ja vorhin schön beschrieben, wie Sie sich dann an den Schreibtisch prügeln nach dem Aufwachen oder noch im Aufwachen und so schnell wie möglich zeichnen. Ihr Stil, der wirkt auch so schnell hingezeichnet, sehr unangestrengt, auch ganz lässig, das ist alles so in Blau-Weiß gehalten. Eigentlich habe ich zwei Fragen dazu. Bearbeiten Sie das nochmal oder sehen wir jetzt vor uns in dem Buch, was Sie morgens schlafwandlerisch quasi hinzeichnen? Und dieser Blau-Weiß-Stil, ist das Ihr spezieller Traumstil oder zeichnen Sie auch sonst ähnlich?
Also der Stil, da würde ich sagen, der Inhalt prägt die Form. Ich stelle mich sozusagen in den Dienst der Erinnerung und der Träume und versuche auch, das ist natürlich auch einfach eine Annäherung, dass etwas, was ich nicht schaffe, wenn ich das sofort könnte, dann würde es mich wahrscheinlich auch nicht so sehr interessieren. Mhm. Also ich versuche möglichst nichts zu wollen, sozusagen, wenn ich das zeichne, außer sozusagen demütig dem der Erinnerung zu dienen und das festzuhalten. Und was war die andere Frage?
Ob Sie das nochmal nachbearbeiten, was Sie da am Morgen zeichnen?
Ja, schon, weil ich oft auch es gar nicht schaffe, das morgens fertig zu zeichnen. Das ist übrigens auch was bei der Erinnerung hilft, dann abends sich vor dem Schlafengehen nochmal hinsetzen und weiter an dem morgens erinnerten Traum zu zeichnen. Dann erinnere ich mich am nächsten Morgen, dann bin ich schon so eingenordet auf Träume, dass ich mich dann besser erinnere morgens. Genau. Also ich schaffe das oft morgens gar nicht, weil ich dann auch los muss oder was auch immer.
Eine letzte Frage noch. Es gibt einen Traum, da geht es um die Angst, schwanger zu sein. Das spürt eine Frau interessanterweise zuerst an einem zu heißen Fuß. Und dann gibt es einen Aufschrei eine Seite weiter. Ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Es ist zu spät zum Abtreiben. Das ist ja jetzt sehr intim, sehr privat, auch wenn Sie sagen, das sind Ihre eigenen Träume, die Sie da aufschreiben, aufzeichnen. Gibt es auch Grenzen? Also gibt es auch Träume, die Sie nicht mit der Öffentlichkeit teilen?
Ja, unbedingt. Die gibt es natürlich. Ich finde es interessant, dass Sie gerade bei diesem Thema fragen, ob es nicht Grenzen der Intimität gibt, weil das Thema ja auch hochpolitisch ist und das ist tatsächlich ein Beispiel für einer der wenigen Träume, wo ich auch dachte, da will ich auch drüber reden, weil ich es wichtig finde, sozusagen Abtreibung nicht zu stigmatisieren. Also nicht, dass ich mich da als die große Botschafterin empfinde, aber ich finde es, Und abgesehen davon erzähle ich viele Sachen aus vielen Gründen, natürlich nicht wie alle AutorInnen.
Aber Sie erzählen sehr viel in dem Buch Der Frischkäse ist im ersten Stock von Jule Gordon. In der Edition Moderne ist das Buch erschienen mit 256 Seiten. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Danke Ihnen.
Einer der großen Einzelgänger der US-amerikanischen Literatur ist gestern gestorben. Cormac McCarthy, er war 89 Jahre alt. Er hat den Spätwestern erfunden mit seinem Roman All die schönen Pferde und mit seiner ganzen Grenzland-Trilogie. Viel gelesen und erfolgreich verfilmt wurde sein apokalyptischer Roman Die Straße und genauso sein Buch No Country for Old Men. Ausgezeichnet wurde McCarthy immer wieder, unter anderem mit dem National Book Award oder einem Pulitzer-Preis. Und jetzt schaut der Kritiker Eberhard Falke zurück auf Cormac McCarthys Bücher und auf sein Leben.
Cormac McCarthy hatte schon einen weiten Weg als Schriftsteller hinter sich, als er plötzlich mit 59 Jahren im Rampenlicht der literarischen Öffentlichkeit auftauchte. Das war 1992, als sein sechster Roman erschien. Bis dahin nannte man ihn den besten unbekannten Schriftsteller der USA. Doch All die schönen Pferde wurde zum Verkaufserfolg und holte sowohl den Autor als auch seine früheren Werke aus dem Schattendasein der Geheimtipps, was besonders im Falle der beiden Meisterwerke Verlorene und Die Abendröte im Westen überfällig war. Das umfassende Dunkel der Welt, wie er es selbst einmal nannte, war McCarthys zentrales Thema. Er gehörte zu den großen, unbeirrbaren Pessimisten oder besser zu jenen Realisten der Heillosigkeit, die sich vom Fortschritt nichts Gutes erwarten und die Geschichte vor allem als Totentanz und eine Folge von Verlusten begreifen. Woher aber kam dieser pessimistische Blick auf die Welt, mit dem dieser Schriftsteller immer wieder aus dem Zwielicht des Daseins die Momente der größten Finsternis herausfilterte? Geboren wurde Cormac McCarthy am 20. Juli 1933 in Rhode Island als Sohn eines erfolgreichen Rechtsanwalts. Bald darauf zog die vielköpfige Familie nach Knoxville in Tennessee. Doch schon früh verspürte er, dass er nicht zum ehrwürdigen Bürger geschaffen war. Zwar absolvierte er ein Studium der Geisteswissenschaften, doch unterbrach er es, um 4 Jahre in der Luftwaffe zu dienen, 2 davon in Alaska. Danach mischte er sich unter Außenseiterexistenzen, durchforschte gesellschaftliche Schattenzonen und las. Dass Literatur aus Literatur entsteht, daran gab es für ihn keinen Zweifel. Seine Favoriten waren James Joyce, William Faulkner, Fjodor Dostojewski und Herman Melville. Lektüren also, die nicht geeignet waren, die Härten des Lebens weich zu zeichnen, ebenso wenig wie die archetypischen Unheilsbilder der Bibel, auf die sich in seinem Werk zahlreiche Anspielungen finden. Darüber hinaus hatte er von menschlichen Bestialitäten im Hinterland der amerikanischen Provinz gehört und daraus seine Schlüsse gezogen. Seine ersten 3 Romane bewegten sich in der Tradition der Southern Gothic, der Südstaaten Schauerliteratur. Der Feldhüter, Draußen im Dunkel und Ein Kind Gottes erschienen zwischen 1965 und 1973. Sie erzählen von Hinterwäldlern, in deren Schicksalen unverkennbar die Muster von biblischen oder antiken Verhängnissen durchscheinen. Es sind Figuren, die sich einer Welt ausgeliefert finden, deren Heillosigkeit auch in ihnen selbst die bösartigsten Eigenschaften hervortreibt. Cormac McCarthy war ein radikaler Künstler, ein Maximalist im Hinblick auf sein Schreiben und ein Minimalist in Fragen des Lebensstils. An die 30 Jahre lang lebte er in spartanischer Bedürfnislosigkeit, zum Leidwesen seiner zeitweiligen Lebensgefährtinnen. Stets führte er eine starke Glühbirne mit sich, um in den Absteigen, in denen er Unterkunft fand, genügend Licht zum Lesen und Schreiben zu haben. McCarthys Bücher erzielten zunächst keine hohen Auflagen, aber die Anerkennung unter Schriftstellern, zu denen auch Zelebritäten wie Saul Bellow gehörten, war ihm gewiss. Er war buchstäblich pleite, als ein Bote an seine Moteltür klopfte, um ihm mitzuteilen, dass man ihm das üppige Genie-Stipendium des MacArthur Fellows Program zugesprochen hatte. Gegen Ende der 1970er Jahre war er seiner Passion für den Südwesten der USA gefolgt und hatte sich in El Paso niedergelassen. Von dort aus erforschte er jene Region des amerikanisch-mexikanischen Grenzlandes, die er mit seinen Hauptwerken, Die Abendröte im Westen und der Grenzland-Trilogie, die von All die schönen Pferde eröffnet wurde, auf so faszinierende Weise in die Weltliteratur eingeschrieben hat. In der Schilderung dieser Landschaften und Regionen zeigen sich gründliche Kenntnisse von Topografien, Pflanzen, Tieren, Licht- und Wolkenformationen. Zugleich fand McCarthys symbolisch und parabelhaft durchwirkter Realismus gerade dort besonders reichliches Material. In diesen Romanen, zu denen sich als Epilog auch noch Kein Land für alte Männer rechnen lässt, spiegelt sich vieles von dem, was über ein Jahrhundert hinweg das Geschehen an der Nahtstelle zwischen den USA und Mexiko bestimmte. Angefangen bei der territorialen Halbierung Mexikos 1848 nach dem Krieg mit den USA, über den Völkermord an den Indianern bis hin zu den späten Western-Abenteuern der entwurzelten jungen Farmersöhne, die in den 1950er Jahren als anachronistische Cowboys ihrem Untergang entgegenreiten. Am Ende dieser Entwicklung steht die nihilistische Gewalt der Drogenbarone von heute. Die Wucht von McCarthys Erzählen liegt darin, dass es ihm nicht auf Abenteuer und Spannung ankam, obwohl davon genug in seinen Romanen enthalten ist, sondern auf die Überzeugung, dass es in der Welt kein Heil gibt und der Mensch nicht geeignet ist, das zu ändern. Mit den entsprechenden Schlüsselsätzen ließe sich mühelos ein ganzes Brevier füllen. Es gibt kein Leben ohne Blutvergießen, bekannte der Autor einmal persönlich. Als Gott den Menschen erschaffen hat, hat der Teufel direkt neben ihm gestanden, orakelt ein Einsiedler in die Abendröte im Westen. Und von einem der jungen Helden in All die schönen Pferde heißt es, er stellte sich den Schmerz der Welt als ein formlos schmarotzendes Wesen vor, das die Wärme der menschlichen Seele suchte, um dort zu nisten. Cormac McCarthy erzählte von diesem Schmerz, von Verlusten und den Reaktionen darauf, den dämonisch Bösartigen und den unschuldig Hoffnungsvollen. Während der Blick seiner Figuren die Signale der neuen Zeiten entziffert, verwandelt sich der Boden unter ihren Füßen schon in die Trümmerlandschaft des Vergangenen. Es gibt keinen Roman von ihm, in dem die Protagonisten nicht zusehen müssen, wie ihre Welt untergeht. Im letzten Teil der Grenzland-Trilogie reitet der Cowboy Billy Parham durch eine endzeitliche Landschaft des amerikanischen Westens, aus der alles Leben verschwunden ist. Und in dem postapokalyptischen Roman »Die Straße« hat McCarthy das Bild des Untergangs noch dadurch verschärft, dass hier nun auch die Zukunft der großen Zerstörung anheimgefallen ist. Trotz alledem aber darf man sich diesen monolithischen Einzelgänger der amerikanischen Literatur nicht als einen misanthropischen, verdüsterten Menschen vorstellen. McCarthy hielt zwar Distanz zum literarischen Betrieb, wie überhaupt zum üblichen Getriebe im gesellschaftlichen Mittelfeld. Im Übrigen soll er jedoch ein überaus aufgeschlossener, neugieriger Mensch gewesen sein. Er interessierte sich, wie er selbst betonte, für alles und suchte die Freundschaft und den Austausch mit Wissenschaftlern ebenso sehr, wie er den Literaten aus dem Wege ging. Am Santa Fe Institute, wo sich Kapazitäten interdisziplinär mit der Erforschung komplexer Systeme befassen, gehörte er seit vielen Jahren zum Kuratorium. Allerdings galt sowohl in der Literatur wie in der Wissenschaft für ihn, wenn es nicht um Fragen von Tod und Leben geht, ist es nicht interessant. Um weniger als solche Fragen ist es in seinen Romanen nie gegangen. Dafür hat er gesorgt. Und das ist wohl der einfachste Grund dafür, dass es in seinem Werk vor dem Dunkel der Welt kein Entkommen gibt.
Im Werk von Cormac McCarthy, der Schriftsteller, ist gestern im Alter von 89 Jahren gestorben. Auf Deutsch erscheinen seine Bücher im Rowohlt Verlag. Ein 10-jähriger Waisenjunge aus Deutschland kommt nach Amerika im Jahr 1950 und wie es ihm dort ergeht, davon erzählt die irische Schriftstellerin Christine Dwyer Hickey in ihrem Roman Schmales Land. Das Buch wird sehr gefeiert, unter anderem von der Irish Times als formvollendetes Meisterwerk. Und das Buch gefällt auch dem Buchhändler Thomas Schmitz von der Buchhandlung Schmitz in Essen, denn er will uns das jetzt hier empfehlen. Guten Tag, Herr Schmitz.
Hallo.
Warum gefällt Ihnen denn Schmales Land von Christine Dwyer Hickey?
Also Schmales Land ist für mich das Sommerbuch, ein ganz leichtes, wunderschönes Sommerbuch des Jahres, unseres Jahres. Wie Sie schon gesagt haben, es beginnt 1950 und eine große Rolle, die Hauptrolle spielt der immer noch traumatisierte Michael, der als Kriegsweise aus Deutschland von Amerikanern adoptiert worden ist. Der lebt in einer New Yorker Pflegefamilie und soll so 6 Wochen am Meer, nämlich am Cape Cod, das ist ein netter Name, das Cod heißt, glaube ich, Kabeljau, also Kabeljau, in Massachusetts, da soll er 6 Wochen bei einer Familie leben und die sollen helfen, seine psychischen Verletzungen zu heilen.
Michael hieß wahrscheinlich vorher Michael in Deutschland.
Vermutlich hieß der Michael früher, soll aber, da legt also diese Pflegefamilie sehr großen Wert drauf, soll kein Deutsch mehr sprechen, was ihm also immer noch sehr, sehr schwer fällt. Auf jeden Fall kommt er, dieser verletzte Junge, kommt dann nach Cape Cod in eine Familie, trifft da auf einen Jungen, mit dem hat er also auch seine Probleme. Und erst als er eine ältere Dame kennenlernt, die dort in der Nähe lebt, fasst er langsam Mut und langsam wieder Zuversicht. Und diese Dame entpuppt sich als die Frau von Edward Hopper. Edward Hopper und seine Frau haben da
also
nämlich lange...
Der Maler
Edward Hopper, der immer eine sehr, sehr schwierige Verhältnis zu seiner Frau hatte und sie zu ihm, weil sie nämlich genauso eine großartige Malerin war, aber immer hinter ihm zurückgesteckt hat. Das heißt also, man hat einmal diese Geschichte mit dem Jungen, dann hat man einmal diese Ehegeschichte, dann hat man eine Geschichte, die sich um die großbürgerliche Mitte Amerikas schart, ein wunderbares, sehr, sehr ausgefeilt beschriebenes Buch. Und insofern hat mir einen Riesenspaß gemacht, das zu lesen.
Schmales Land von Christine Dwyer-Hickey. Und bei Ihrer zweiten Empfehlung, da habe ich mich gefragt, ob Sie da als Buchhändler glücklich sein können mit dem Titel. Das ist nämlich ein Roman von Lisa Roy und der Roman heißt Keine gute Geschichte. Das ist ja nicht verkaufsfördernd, so ein Titel, oder?
Nein, da haben Sie recht. Aber Keine gute Geschichte ist eine ausgesprochen gute Geschichte. Die spielt in der Bronx, wenn man das so sagen darf, einer Großstadt, die zufälligerweise meine Heimatstadt ist. Es spielt in Essen-Katernberg. Da gibt es eine junge Frau, die dort aufgewachsen ist, die mittlerweile es herausgeschafft hat, die im Social-Media-Bereich tätig ist und gutes Geld verdient und gebeten wird, sich doch einmal um die Großmutter zu kümmern, die dort immer noch lebt. Die hat irgendeine Verletzung und kommt zu Hause schlecht klar und ob man ihr nicht mal 14 Tage unter die Arme greifen kann und im Haushalt helfen kann. Sie macht sich Ariel Freitag, die macht sich dann auf den Weg und die macht sich auf den Weg zurück in die Kindheit. Und in Katernberg ist gerade eine große Aufregung, weil da sind zwei kleine Kinder, zwei 10-, 11-jährige Kinder verschwunden. Und ganz Katernberg, ganz Essen, ganz Deutschland sucht diese Kinder und diese Ariel hilft da natürlich auch und hat aber gleichzeitig ein Trauma, weil ihre Mutter 20 Jahre zuvor aus diesem Ort verschwunden ist und sie vermixt jetzt beide Fälle und muss sich mit ihrer Kindheit und mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Eine ganz, ganz spannende Geschichte. Die Frau Roy ist gerade mal, ich glaube, 30 Jahre oder so und ich weiß gar nicht, woher sie diese ganze Fantasie, diese Sprachgewalt nimmt und mit einem sehr ungewöhnlichen Ende unbedingt lesen. Es ist eine gute Geschichte.
Herr Schmitz, die Zeit ist nur so davongeflogen. Versuchen wir es mal noch ganz kurz mit Ihrer dritten Empfehlung. Das ist ein Buch aus den Niederlanden, der Roman Der Taucher von Matthijs Deen. Vielleicht 3 Sätze. Warum ist das ein tolles Buch?
Der Taucher ist deshalb, ich versuche das mal wirklich kurz zu fassen, Matthijs Deen sagt, er würde sich immer bewegen im Niemandsland der Literatur zwischen Fiktion und Nonfiktion. Der ist Sachbuchautor auf der einen Seite, der ist Romancier auf der anderen Seite und das, was er als Sachbuchautor sauber recherchiert, da hat er die Möglichkeit, das anschließend in eine wunderbare Sprache zu packen. Ein ganz spannender Krimi, genauso wie sein erster Buch, Der Holländer, auch.
Der Taucher jetzt neu von Matthijs Deen, empfohlen von Thomas Schmitz von der Buchhandlung Schmitz in Essen. Davor haben wir geredet über Schmales Land von Christine Dwyer-Hickey und Keine gute Geschichte von Lisa Roy. Haben Sie vielen Dank, Herr Schmitz.
Alles Gute, Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Die Teilacher, mit diesem Roman über das Geschäft seines Vaters in Frankfurt am Main, hatte Michel Bergmann einen großen Erfolg. Michel Bergmann hat auch in anderen Büchern über die Geschichte seiner Familie geschrieben. Und in seinem neuen Buch geht es um seine Mutter, um eine großartige und nervtötende, liebevolle und erdrückende, aufopfernde, aber auch übergriffige Frau. So kündigt das der Diogenes Verlag an. Unsere Redakteurin Stefanie von Oppen hat das Buch gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Stefanie.
Ja, hallo.
Michel Bergmann, der kommt ja aus einer jüdischen Familie. Um erstmal über seine Mutter direkt zu sprechen, wie hat das Jüdischsein denn das Leben seiner Mutter geprägt?
Ja, Bergmanns Mutter Charlotte wurde 1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, im bayerischen Zirnbach als Tochter eines jüdischen Geschäftsmannes geboren. Und bis der Nationalsozialismus in ihr Leben einbrach, muss sie eine einigermaßen glückliche und auch von viel Freiheiten geprägte Kindheit gehabt haben. Also ihre Mutter ist früh gestorben, aber sie hatte dann eine wunderbare Stiefmutter. Und dann kam eben der Nationalsozialismus. Sie durfte nicht mehr zur Schule gehen. Und mutig, wie sie damals schon war, da war sie ja vielleicht so 17, ist sie dann nach Paris gegangen und hat dann da die Schule abgeschlossen. Aber ihre Familie ist leider zurückgeblieben, hat Hof und Haus und Hof nicht verlassen. Und dann, als der Krieg nach Frankreich kam, ist auch Charlotte interniert worden, war in Gurs, einem Internierungslager, was irgendwie auch katastrophal gewesen sein muss. Das erzählt Michael Bergmann auch so in Rückblicken. Und ist aber da auf wundersame Weise entkommen, konnte in die Schweiz flüchten. Und da hat sie dann den Vater von Michael Bergmann kennengelernt und auch erfahren, also der wurde dann 1945 in einem Internierungslager auch geboren. Und da erfährt sie eben, dass ihre gesamte Familie ermordet worden ist im Holocaust, so wie eben auch die Familie des Vaters von Michel Bergmann. Und er ist fest davon überzeugt, dass seine Mutter unter anderen Umständen natürlich studiert hätte, natürlich ein ganz anderes Leben geführt hätte. Darum heißt dieses Buch im Untertitel auch »Das gestohlene Glück«.
Und jetzt diese Beschreibung des Verlags, die ich vorhin zitiert habe, also liebevoll und erdrückend zum Beispiel, die macht ja schon klar, es muss in dem Buch um eine ambivalente Beziehung zu dieser Mutter gehen. Wie erzählt Michel Bergmann denn von dieser Beziehung?
Ja, das Vorleben der Mutter, also die Tatsache, dass der Vater dann auch noch früh starb und eben diese Schrecklichkeiten in ihrer Familie, die passiert sind, war natürlich die beste Voraussetzung, all ihre Liebe, aber auch die gesamte Last der Vergangenheit und die Herausforderungen der Gegenwart irgendwie auf ihrem Sohn abzuladen. Er wird also sozusagen wie ein Partner für sie. Und Michael Bergmann nennt diese Beziehung zu seiner Mutter toxisch. Und zugleich liebt er sie natürlich über alles. Und diese Ambivalenz, von der Sie gerade schon sprachen, im Verhältnis zu seiner Mutter, zieht sich durch das ganze Buch. Also in einem Prolog am Anfang reflektiert er über das fünfte Gebot, Ehre der seine Eltern, und eröffnet seinen Roman dann mit einer Szene im Krankenhaus. Seine Mutter hat eine Überdosis Schlaftabletten geschluckt und die Psychiaterin überhäuft ihn mit Vorwürfen. Seine Mutter habe sich beschwert, er kümmere sich nicht. Und das ist für den Sohn aber keine Neuigkeit. Denn seit er denken kann, muss er sich viel anhören. Immer wenn er nicht das tut, was seine Mutter von ihm erwartet, sagt sie dann zu ihm, dafür habe ich nicht überlebt. Oder sie sagt eben dann in dieser Situation auch, ich muss also erstmal Schlaftabletten nehmen, damit du mal kommst. Und das ist natürlich wahnsinnig ungerecht, weil dieser Sohn eigentlich immer sehr liebevoll sich um seine Mutter kümmert. Und und auf der anderen Seite wird auch deutlich, wie sehr er seine Mutter verehrt und die wirklich wie eine sprichwörtlich jüdische Mama ihn behandelt und alles für ihren Sohn tut. Und einfach eine unglaublich interessante und schillernde Frau ist.
Was Sie gerade zitiert haben, also was ihm auch vorgeworfen wird und wie er sich eigentlich verhält. Also es ist ja dann notwendigerweise auch seine eigene Geschichte, die er hier erzählt über das Verhältnis zur Mutter, nicht wahr?
Genau, also der Roman ist nicht chronologisch erzählt aus der Ich-Perspektive. Und Bergmann verwebt eben diese Geschichten aus dem Vorleben seiner Eltern, die ihm vor allem seine Mutter erzählt, mit Erinnerungen an seine eigene Jugend und sein späteres Erwachsenwerden. Also zum Beispiel erzählt er dann, wie nach dem Tod er als 12-jähriger Junge davon träumt, einen neuen Vater zu finden. Das ist dann schließlich Adam, ein Geschäftsmann, der auch seiner Mutter dann gefällt. Und eigentlich ist die große Reise in die USA geplant. Und am Ende erweist sich das als Lug und Trug. Und viele solcher Geschichten weiß er zu erzählen, eben auch aus seiner eigenen Erinnerung. Und dann reflektiert er immer wieder darüber, wie die Traumata seiner Mutter auch sein Leben geprägt haben. Also das sind auch immer wieder Passagen, in denen er ja feststellt, dass er wahnsinnig unter ihr leidet und findet aber eben so seinen Weg, um damit umzugehen. Und so kommt es einem fast vor wie ein Wunder, dass seine, also
Genau. Ja, dass er seinen Weg findet, heißt das, also es gibt irgendwann, gelingt es ihm, Abstand zu nehmen von der Mutter? Es gibt sowas wie eine Emanzipation von der Mutter?
Ja, tatsächlich. Also irgendwie ist es offensichtlich auch so, dass er einerseits diese Hassliebe zu der Mutter hat und andererseits aber auch eine ganz feste Basis durch sie ins Leben bekommen hat. Und er schafft es tatsächlich auch, einen Beruf zu ergreifen. Er wird Journalist und Filmemacher und damit ist die Mutter natürlich nie zufrieden, aber er geht dann eben einfach seinen Weg und heiratet, bekommt einen Sohn und geht dann auch in eine zweite, hat eine erste und dann auch eine zweite Ehe und mit dieser zweiten Frau hat er dann eben, geht er nach Frankreich und hat dort baut sich dort ein Haus und da gelingt es ihm immer mehr auch im Zusammenleben mit dieser Frau, seine Mutter einfach so zu nehmen, wie sie ist und auch mit einer gewissen Gelassenheit ihr zu begegnen und das entwickelt sich so im Verlauf des Romans und so kann er, glaube ich, dann am Ende einigermaßen mit ihr in Frieden sein.
In dem Roman Marmeleben oder das gestohlene Glück erzählt Michelle Bergmann davon. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen mit 256 Seiten. 25 € ist der Preis. Vielen Dank an Stefanie von Oppen.